Liebe Gemeinde, das war eine typische Machtprobe in der letzten Woche. Im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse fand gestern eine Konferenz über Literatur in China statt. Und diesem Jahr ist ja bei der Buchmesse im Oktober China der Ehrengast der Messe. Und zur Vorkonferenz hatten die deutschen Veranstalter auch zwei chinesische Dissidenten, zwei Regimekritiker eingeladen, die Journalistin Dai Qing und den Lyriker Bei Ling. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Als das bekannt wurde, drohte China sofort die Konferenz zu boykottieren. Die Verantwortlichen der Buchmesse zuckten prompt zurück und luden die chinesischen Oppositionellen wieder aus. Daraufhin protestierten einige Zeitungen in Deutschland. Also durften sie dann doch wiederkommen. Es war ein Hin und Her. Und die hatten außerdem angekündigt, die beiden, sie würden sich sowieso unter die Zuhörer mischen und ohnehin nach Deutschland kommen. Danach wurden sie wieder zugelassen, durften ein öffentliches Statement abgeben. Als das gestern passierte, verließ die chinesische Delegation den Saal und kam erst wieder zurück, als der Messedirektor sich bei ihnen entschuldigte. Das ist eine typische Machtprobe, wenn auch mit komischem Beigeschmack. In unserem Christenleben sehen wir uns, ob wir das wollen oder nicht, regelmäßig auch Machtproben ausgesetzt. Aber die sind viel ernster. Unser Predigttext heute Morgen nennt einige Mächte, die den Glauben angreifen. Und unsere Frage lautet, wie können wir bestehen bei diesen Angriffen? Wie können wir die überwinden? Der Apostel Johannes hat einmal an eine angefochtene Gemeinde diesen wunderbaren Satz geschrieben, 1. Johannes 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, wie immer ihr angegriffen werdet, im Glauben habt ihr jetzt schon den Sieg, trotz aller Nöte und Schwierigkeiten. Und genau diese These will unser Predigttext aus dem Hebräerbrief heute Morgen beweisen. Das hat nichts mit christlicher Kraftmeierei zu tun oder mit Überheblichkeit. Johannes sagt nicht, unsere christliche Power ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Oder unsere christliche Strategie ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Sondern unser Glaube. Aber wie soll das gehen, fragen wir. Ist der Glaube denn nicht schwach und angreifbar? Kann nicht jedes kleine Kind sich über den Glauben an Jesus lustig machen? Wie sollen wir da mit dem Glauben ausgerechnet die Machtproben, die entscheidenden Machtproben im Leben bestehen können? Und genau darauf will uns unser Predigttext heute Morgen eine Antwort geben aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 17 bis 25. Wie Sie an dem Zettel sehen, wollte ich eigentlich bis zu Vers 31 predigen. Aber dann merkte ich, das wird zu lang, weil in den Versen davor schon so viel drinsteckt. Dann wollte ich bis Vers 27 predigen und dann habe ich es nochmal reduziert und bin jetzt schließlich bei Vers 25 gelandet. Also wir wollen heute, so Gott will, bis Vers 25 kommen und in 14 Tagen nach den Bibeltagen. Nächsten Sonntag wird es ja um Jona gehen. Aber in 14 Tagen nach den Bibeltagen machen wir dann hier Fortsetzung mit Hebräer 11 und den Machtproben des Glaubens. Wir lesen also zunächst ab Vers 17. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Durch den Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Blick auf die zukünftigen Dinge. Durch den Glauben segnete Jakob, als er starb, die beiden Söhne Josefs und neigte sich anbetend über die Spitze seines Stabes. Durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Und wir lesen trotzdem noch die nächsten beiden Verse. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Machtproben des Glaubens. Die erste dieser Machtproben wird am ausführlichsten behandelt und deshalb ist unser erster Punkt auch der letzte. Da geht es nämlich um die Machtprobe des Todes. Das ist der erste Punkt. In den vorangegangenen Versen 8 bis 16 hatten wir ja letzten Sonntag miterlebt, wie Abraham das Abenteuer des Glaubens bestand. Wenn Sie nicht da sein konnten, können Sie das nochmal nachhören über www.beg-hannover.de. Und dabei wurde deutlich, genau diesen Glauben will Gott auch uns im Jahr 2009 schenken. Diesen Glauben. Es ist ein Glaube, der offene Fragen erträgt, der Einsamkeit erlebt und daran trotzdem nicht zerbricht. Ein Glaube, der unerwarteten Segen erfährt und der eine ewige Heimat erwartet. Das war der Glaube Abrahams. Und so weit waren wir gekommen und da war der Text auch zu einem gewissen Abschluss gekommen. Und unser Predigttext heute beginnt nochmal mit einem Nachtrag zu Abraham, wie Sie eben gesehen haben. Es ist, als ob der Schreiber noch etwas unbedingt hinzufügen will, als ob er sagen will, das gehört auch noch zu seinem Leben ganz entscheidend dazu. Und da erinnert er an die wahrscheinlich schlimmsten Stunden im Leben Abrahams, an eine extreme Situation. Und Bruder Nordzig hat uns diese Situation eben aus dem Alten Testament vorgelesen, aus 1. Mose 22. Und hier nimmt der Hebräerbrief das auf in Vers 17 und sagt, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Also Gott stellt Abraham auf eine Probe, er versucht ihn, er testet und er zieht damit seinen Glauben. Und diese Probe erschüttert uns, so wie sie den Abraham erschüttert haben muss, er soll seinen Sohn Isaak als Opfer darbringen. Unvorstellbar. Was für ein Drama war das gewesen, bis sie den erstmal bekommen hatten, diesen Isaak. Gott hat es versprochen. Sie konnten es erst nicht glauben, haben gezweifelt. Dann haben sie es doch glauben können und haben gewartet. Und dann hat Gott sein Versprechen erfüllt. Sie haben den Sohn endlich bekommen. Große Perspektiven waren damit verbunden. Er hatte ja schon die Verheißung empfangen, Abraham heißt es hier. Das heißt, die Verheißung, dass aus diesem Isaak auf dem Weg über diesen Nachfolger ein großes Volk werden sollte, das Volk Israel. Das war alles schon geschehen. Und jetzt? Alles nicht mehr gültig? Gottes Auftrag muss den Abraham völlig geschockt und verwirrt haben. Zumal der Gott der Bibel sonst keine Menschenopfer erlaubt, im Gegensatz zum Heidentum drumherum. Keine Menschenopfer in der Bibel. Und jetzt soll Abraham seinen eigenen Sohn opfern? Hier steht einziger Sohn und das meint einzigartig. Denn Abraham hatte noch einen anderen Sohn, den Ismael, den er mit der Magd Hagar gezeugt hatte. Aber Isaak war einzig im Sinne von einzigartig. Er war durch diese einzigartige Verheißung Gottes dem alten Ehepaar geschenkt worden. Auf ihm ruhte diese einzigartige Zusage, dass aus seiner Linie ein großes Volk kommen sollte. Einzigartig, das ist hier gemeint. Und diesen einzigartigen, besonderen, den Gott ihm auf diese wunderbare Weise geschenkt hatte, diesem schon in die Jahre gekommenen älteren Ehepaar, den soll er jetzt opfern? Ihm war doch gesagt worden, Vers 18, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden, Abraham. Aus ihm und seinen Nachkommen wird ein großes Volk werden. Und jetzt scheint Gott sich selbst zu widersprechen. Einerseits hat er verheißen, dass aus Isaak das große Volk wird, und andererseits soll ausgerechnet dieser einzige Hoffnungsträger jetzt geopfert werden. Was ergibt das für einen Sinn? Was soll man da denken? Wie passt das zusammen? Ist auf Gott überhaupt noch Verlass? Solche Fragen dürften sich dem Abraham zunächst aufgedrängt haben. Und so fragen auch wir uns, wenn die Dinge plötzlich nicht mehr zusammenzupassen scheinen. wenn bestimmte Dinge nicht aufgehen, die wir meinten, von Gott begriffen zu haben, ist das noch Gott? War alles ein Irrtum? Aber Abraham bleibt nicht bei seinen Fragen stehen, sondern er glaubt Gott. Er glaubt Gott einfach und so zählt er schlicht eins und eins zusammen, wenn auch sicherlich mit einem wehen Herzen, weil er ja mit jeder Faser seines Lebens an seinem Sohn hing, ist doch klar. Und er sagt, gut, einerseits verlangt Gott diese Opferung, die ich nicht verstehe. Und zugleich verspricht Gott aber aus Isaak ein großes Volk werden zu lassen. Und Isaak hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Kinder. Tja, dann bleibt im Grunde genommen nur noch eine Möglichkeit übrig. Und die beschreibt er in Vers 19. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Verstehen Sie, das ist großartig. Abraham sagt sich, Gott will beides. Er will das Opfer und er will das große Volk daraus machen. Und jetzt wird Gott einen Weg finden, diese beiden Punkte miteinander zu verbinden. Und dann gibt's logisch gesprochen nur eine Möglichkeit. Er muss dem Isaak wieder auferwecken. Und das kann er. Das ist Abrahams Logik in dieser Situation. Das ist die Logik des Glaubens. Der Glaube kapituliert nicht einmal vor der herrschenden Macht des Todes, sondern er vertraut Gott, dass Gott immer noch einen Ausweg hat. Und Gott hat dann noch einen anderen Weg gewählt, um dem Abraham seinen geliebten Isaak zurückzugeben. Aber in jedem Fall war diese Rückgabe des Sohnes, so sagt Vers 19, ein Gleichnis, ein Zeichen, dass Gott ihn zurückgegeben hat, so oder so. Nämlich ein Zeichen wofür? Ein Zeichen dafür, dass Gott jede noch so ausweglose Situation überwinden kann. Er erhielt ihn als ein Gleichnis dafür zurück, sagt Hebräer 11, Vers 19, dass Gott jede noch so hoffnungslose Situation überwinden kann, dass Gott sogar den Tod besiegen kann, dass er stärker ist als die Macht des Todes und der Schrecken. Das macht er deutlich. Und das ist die erste Machtprobe des Glaubens, von der unser Predigttext erzählt. Der Glaube überwindet die Macht des Todes. Der Glaube kann den Tod nicht immer umgehen. Aber der Glaube muss nicht stumm und hilflos vor dem Tod kapitulieren. So wie es jener Missionar Hoffmann erlebt hat, der lange Jahre in Papua-Neuguinea seinen Dienst tat und er übersetzte auch die Bibel in die Sprache der Eingeborenen und fand immer nicht das richtige Wort für Hoffnung. Und dann bekamen sie einen kleinen Jungen und im Alter von einem Jahr starb der plötzlich an einer Krankheit. Und der Missionar musste seinen eigenen Sohn begraben und er hat dann erzählt, als ich den Sarg zimmerte und Träne auf die gehobelten Holzbretter fiel, da beobachtete mich ein Eingeborener. Und er sagte teilnahmsvoll, dein Sohn ist tot, Hoffmann, werdet ihr jetzt gehen? Und Hoffmann sagte, nein. Aber ihr werdet doch auch sterben. Und was machen dann eure Kinder, die ihr noch in der Heimat habt? Und was wird dann überhaupt werden? Die sind auch in Gottes Hand wie wir. Und wie unser kleiner Sohn, der jetzt gestorben ist. O Hoffmann, sagte der Eingeborene, was seid ihr Jesusleute doch für Menschen? Nicht wahr? Ihr könnt durch den Horizont sehen. Und da hatte Hoffmann sein Wort für Hoffnung gefunden. Durch den Horizont sehen, das heißt Hoffnung haben. Durch den Horizont sehen, auch wenn der Tod sich dazwischen stellt. Das ist die Hoffnung. Das ist die Macht des Glaubens, der die Macht des Todes überwindet. Der Glaube kann durch den Horizont sehen. Und das sehen wir auch an den nächsten Patriarchen, die der Hebräerbrief jetzt wie im Schnelldurchlauf noch vor unseren Augen vorbei defilieren lässt. Vers 20, durch den Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Blick auf die zukünftigen Dinge. Also auch Isaak am Ende seines Lebens schaut über den Tod hinaus und vertraut darauf, dass Gott die Verheißung noch endgültig erfüllen wird durch seine Söhne. Die zukünftigen Dinge, er wird das Volk wachsen lassen, er wird sie ins Land bringen. Ich sterbe bald, aber Gott kommt zum Ziel. Und genauso dann dessen Sohn Jakob, also der Enkel Abrahams, das ist der nächste in der Segenslinie, Vers 21. Durch den Glauben segnete Jakob, als er starb, die beiden Söhne Josefs, also seine beiden Enkel, und neigte sich anbetend über die Spitze seines Stabes. Also Jakob trägt dann die Fackel weiter. Und schauen Sie, als Jakob am Ende seiner irdischen Pilgerreise ist, als es ans Sterben geht, da weiß auch Jakob, das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Meine eigene Zukunft liegt in Gottes Hand. Und die Zukunft meiner Sippe und meines Volkes und meiner Kinder liegt sicher in Gottes Hand. Es gibt eine Zukunft. Und dann steht hier dieser erstaunliche Satz, er neigte sich anbetend über die Spitze seines Stabes. Damit ist wahrscheinlich der Wanderstab gemeint. Er hatte ja gesagt, ich bin ein Wanderer hier auf der Erde. Ich bin ein Pilger auf dem Weg zum Himmel. Das hat er akzeptiert. Und ich lege jetzt alles, er neigt sich über die Spitze seines Stabes. Ich lege alles, was jetzt kommt, auf der Zielgerade meiner Wanderschaft, vertrauensvoll in Gottes Hand. Und ich beuge mich unter seine Führung. Und ich bete ihn über allem an. Er neigte sich anbetend über die Spitze seines Stabes und bezeugte damit, Gott wird alles gut machen. Und so segnet Jakob seine beiden Enkelkinder, Ephraim und Manasse, das sind die beiden Söhne Josefs. Und damit sagt er ihnen, Leute, Gott wird durch euch seine Verheißung weiter voranbringen. Gott kommt zum Ziel. Und wenn sie so wollen, verteilt Jakob das Land Kanaan unter sie, als ob es bereits eingenommen wäre, weil er weiß, Gott macht alles wahr. Tja, und dann schließlich Jakobs eigener Sohn Josef. Der hat offenbar von diesem Sterben seines Vaters gelernt. Und als es viele Jahre später für Josef selbst auf die Zielgerade geht, da heißt es, Vers 22, durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen soll. Verstehen Sie, das ist wieder die gleiche Zielrichtung, weit, weit in die Zukunft hinein. Angesichts des eigenen Sterbens denkt Josef eben nicht an das Ende, sondern über den Horizont hinaus. Weil auch er weiß, mein eigenes Leben ist sicher in Gottes Hand und die Zukunft meiner Familie und meines Volkes ist sicher in Gottes Hand. Er macht seine Verheißungen wahr. Josef hat die Befreiung seines Volkes, den Auszug aus Ägypten, nicht mehr selbst miterlebt. Das geschah ja Jahrhunderte später erst. Aber er wusste, es wird so kommen. Gott wird unser Volk ins gelobte Land bringen und er wird mich in den Himmel bringen. Und zum Zeichen dieser Zuversicht ordnete er an, so steht das hier, was mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Und was er angeordnet hat, das können wir in 1. Mose 50 lesen. Er hatte nämlich gesagt, Leute, wenn es in die Heimat geht, dann packt meine Knochen in der Urne und nehmt sie mit und begrabt mich bitte dort in der Heimat. Das hat er ganz deutlich gesagt. Er wollte nicht in Ägypten begraben werden endgültig, weil er sagt, unser Volk geht in das Land Kanaan, das wird Gott wahr machen. Und dann nehmt meine Urne mit und begrabt mich dort. Damit hat er nochmal ausgedrückt, das ist völlig klar, dass Gott zum Ziel kommt. Und er wusste natürlich, dass er selbst dann nicht mehr in dieser Urne sein würde, sondern bei Gott. Aber das machte nochmal seine Zuversicht deutlich. Und liebe Gemeinde, durch diese Verse, die wir jetzt so gelesen haben, da klingt der starke Ton der Hoffnung und der Gewissheit. Und ich finde das so großartig, diese Senioren, und das waren die Patriarchen zu dem Zeitpunkt, wo sie hier beschrieben werden, das waren richtige Senioren auf der Zielgerade ihres Lebens. Die konzentrieren sich mit ihren Gedanken nicht auf die Vergangenheit, sondern auf die Zukunft. Das ist so vorbildlich. Wenn Senioren nicht einfach in der Vergangenheit allein leben, so gut es ist, über die Vergangenheit zu reden und aus der Vergangenheit zu lernen, sondern wenn sie den Blick weit in Gottes Zukunft hineinrichten. Er geht mit uns voran und er besiegt die Macht des Todes, er allein. Und dann, auch als der Tod naht, werden sie nicht irre an Gottes Verheißung, sondern sie beweisen durch ihr Verhalten, dass sie fest mit der Erfüllung rechnen. So gewinnt der Glaube die schlimmste Machtprobe, die uns in diesem Leben begegnen kann. Er besiegt die Macht des Todes. Und, liebe Gemeinde, das will der Hebräerbrief uns mit diesen Versen 17 bis 22 ins Stammbuch schreiben. Er will uns sagen, Leute, ihr müsst nicht in Ehrfurcht vor dem Schreckgespenst des Todes erstarren. Vor dem Schreckgespenst der Vergänglichkeit und der Hinfälligkeit. Gott steht zu seiner Verheißung. Und darum dürft ihr nach vorne blicken. Und das ist kein Selbstbetrug. Gott steht zu seiner Verheißung für sein Volk Israel. Gott steht zu seiner Verheißung für seine Gemeinde. Gott steht zu seiner Verheißung für jedes einzelne seiner Kinder. Und daran dürft ihr festhalten. Und deshalb hat die Macht des Todes in Wirklichkeit bereits ausgespielt. Auch wenn wir das manchmal noch nicht merken. Und Luther hat das so schön gesagt. Er hat zu dem Tod mal gesagt, du kannst noch mit den Zähnen fletschen, aber du kannst uns nicht mehr fressen. Du hast ausgespielt. Der Glaube besiegt die Macht des Todes. Aber das ist nicht die einzige Machtprobe, die der Glaube bestehen muss. Und deshalb eilt der Hebräerbrief mit einem großen Sprung über mehrere Jahrhunderte hinweg weiter zu Mose. Und da kommt die nächste Machtprobe. Und an die gehen wir jetzt noch heran. Durch den Glauben, Vers 23, wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben. Das ist die zweite Machtprobe. Der Glaube besiegt die Macht der Herrscher. Der Glaube besiegt die Macht der Herrscher. Wir können auch sagen, die Macht der Verhältnisse. Wissen Sie, die Bibel gibt sich, was Politik anbetrifft, ja keinen Illusionen hin. Sie weiß, was der Mensch ohne Gott ständig anrichtet. Und jede menschliche Macht ist nicht an sich schlecht, aber stark gefährdet. Sie ist gefährdet, missbraucht zu werden. Sie ist gefährdet, sich von aller Kontrolle loszureißen, um andere zu misshandeln und zu unterdrücken. Und es ist der Gemeinde Jesu auch nicht verheißen, zu allen Zeiten unter dem Schutzschirm demokratischer Freiheit zu leben. Dafür gibt es keine Garantie. Viele unserer Glaubensgeschwister leben unter diktatorischen, bedrückenden Bedingungen in der ganzen Welt. Umso wachsamer müssen wir unsere Demokratie verteidigen, solange es geht, auch in unserem Land. Wir müssen sie verteidigen gegen die Überwachungswut des Staates, müssen sie verteidigen gegen Meinungszensur, müssen unsere Demokratie verteidigen auch dagegen, dass der Staat tendenziell schon die Kleinkinder beschlagnahmt, wenn möglich mit Hilfe von Kinderkrippen oder Kindergartenpflicht. Das ist alles wichtig, dass wir darauf achten und wachsam sind und unsere Stimme erheben und nicht naiv uns einfach wegducken. Aber selbst wenn man nicht in einer Demokratie leben sollte, muss sich der Glaube noch lange nicht geschlagen geben. Und das sehen wir an Moses Eltern. Durch den Glauben, Vers 23, wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Sie fürchteten sich nicht vor dem staatlichen Gesetz, heißt das. Warum? Nicht, weil sie Anarchisten waren oder Chaoten oder Autonome oder so, sondern weil dieses spezielle Gesetz, um das es ging, gegen den Willen Gottes stand. Darum. Gottes Leute sollen loyale und zugleich kritische Staatsbürger sein. Aber wo immer der Staat von uns etwas fordert, das sich gegen Gottes Gebot in der Bibel richtet, da soll es auch von uns heißen, sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Möge Gott uns diesen Mut immer wieder schenken. Da gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn die Leute dann einwenden, naja, dann seid ihr ja wie die Moslems, die ihre Scharia gegen das staatliche Gesetz stellen. Sowas kommt ja dann häufig. Dann kann ich dazu nur sagen, diese kritische Loyalität zum Staat, kritische Loyalität, das war die Position der Christen in allen Jahrhunderten, schon lange bevor es den Islam überhaupt gab. Und vor allem, je mehr wir uns an die christlichen Gebote halten, umso besser für unseren Staat, umso mehr Schutz und Hilfe und Rücksicht bedeutet das für unsere Mitmenschen. Von der Scharia kann man ja wohl eher das Gegenteil sagen. Also, unser Staat soll sich freuen, wenn wir Christen uns vor allem an die Gebote Gottes halten. Wie aber kann der Glaube, der ja keine Gewalt anwendet, dennoch Herrscher besiegen? Das zeigt uns der Hebräer an Moses Eltern. Sie bieten dem Pharao die Stirn. Und schauen Sie mal hin, wie das passiert. Der Pharao verlangt ja von den Israeliten, dass sie alle männlichen Kinder nach der Geburt im Nil ertränken. 2. Mose 1 steht das. Weil Pharao mit Gewalt verhindern will, dass dieses Volk Israel in Ägypten zu stark wird. So. Und Moses Eltern weigern sich und es gelingt ihnen, den Kleinen 3 Monate lang im Haus zu verstecken. Ist ja gar nicht so einfach. Der wird ganz schön geschrien haben, wenn man sieht, was für ein cholerischer Charakter der Mose später war. Also das wird nicht so einfach gewesen sein, das Kerlchen da einigermaßen ruhig im Hause zu halten. Aber sie machen es. Sie riskieren das. Und ihr Beweggrund, warum sie alles riskieren, ist hier in dieser Übersetzung etwas missverständlich. Da steht, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Also das heißt nicht, wenn er hässlicher und schrumpeliger gewesen wäre, hätten sie es nicht gemacht. Überhaupt, wie will man menschlich festlegen, was schön ist und was nicht schön ist bei Babys? Jeder Vater, jede Mutter finden ihr Kind mit Sicherheit wunderschön. Und sie haben ja damit auch irgendwo recht. Was hier gemeint ist mit dem griechischen Wort Asteios, Das erklärt Stephanus in seiner Rede in Apostelgeschichte 7, Vers 20. Da verwendet er das gleiche Wort über Mose. Und da sagt er, in dieser Zeit, also Apostelgeschichte 7, Vers 20, wurde Mose geboren, der war Asteos, also wohlgefällig, schön oder auch wohlgefällig, angenehm für Gott, fügt Stephanus hinzu. Das heißt, dieser Mose, könnte man übersetzen, war erwünscht in Gottes Augen. Das ist damit gemeint. Er war erwünscht in Gottes Augen. So, und genau mit diesem Sinne sollten wir Asteos auch hier in Hebräer 11, Vers 23 übersetzen. Die Eltern beschützten ihn, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Das heißt, dass er in Gottes Augen ein erwünschtes Kind war. Das ist hier gemeint. Asteon topaidion. Ein erwünschtes Kind. Und das dürfen wir über jedes Kind sagen. Dass es in Gottes Augen ein erwünschtes Kind ist. Über jedes Kind. Und deswegen ist auch jedes Kind schützenswert. Und deswegen ist auch jede verhinderte Kindstötung und jede verhinderte Abtreibung ein Grund zur Freude. Jedes Kind ist schön, ist schützenswert in den Augen des heiligen Gottes. Nicht alle Eltern, damals wie heute, haben so gehandelt wie Moses Vater und Moses Mutter. Woher bekamen sie aber den Mut, sich zu widersetzen? Und das steht hier im Vers 23, durch den Glauben. Und sehen Sie, so ist es bis heute. Der Glaube besiegt die Macht der Herrscher. Das geschieht in dieser Welt oft noch verborgen. Aber am Ende, da läuft es immer darauf hinaus. Und die Botschaft an uns lautet, Leute, habt keine Angst. Lasst euch nicht einschüchtern. Lasst euch nicht einschüchtern von Herrschern, von herrschenden Verhältnissen. Sondern vertraut eurem Gott und seid ihm gehorsam. Das ist die Botschaft an uns. Und worin hat sich dieser Glaube bei Moses Eltern gezeigt? Sie haben ja nicht Umsturzpläne gegen den Pharao geschmiedet. Sie sind nicht in den Untergrund gegangen, sondern als es an sie kam, da haben sie Gott vertraut und gehorcht. Und man muss sich das mal vorstellen, durch ihren schlichten Gehorsam haben sie, ohne es da schon zu ahnen, den kleinen Kerl am Leben erhalten, der 80 Jahre später dem Nachfolger Pharaos die Stirn bieten sollte. Das sind Gottes Wege. Der kleine Kerl Mose wird bewahrt und er wird dann Jahrzehnte später dem System des Pharao im Namen Gottes die Stirn bieten und wird sagen, lass mein Volk ziehen im Namen des heiligen Gottes. So handelt Gott. Der Glaube besiegt die Macht der Herrscher. Aber bis Mose soweit ist, muss auch sein Glaube noch einige Machtproben bestehen. Und darauf richtet der Hebräer unseren Blick als nächstes. Vers 24. Jetzt kommen wir von Moses Eltern und deren Glauben zu Mose. Durch den Glauben, steht da, wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten. Ein starker Satz. Sie wissen, zwischen Vers 23 und 24, also zwischen dem Baby-Mose und dem herangewachsenen Mose, da liegt die Kinder- und Jugendzeit des Mose. Und was da passiert, das haben wir im Kindergottesdienst immer mit Spannung verfolgt. Das können Sie nachlesen in 2. Mose 2, eine dramatische, spannende Geschichte, wie Moses Eltern das Baby nach 3 Monaten eben nicht mehr im Hause halten können und die Gefahr, entdeckt zu werden, immer größer wird. Und was machen sie? Sie packen den Kleinen in ein dichtes Körbchen mit Pech, verdichtet und isoliert, und stellen ihn in das Schilf am Ufer, in der Hoffnung, dass da einer kommt und ihn aufnehmen wird. Und dann wird beschrieben, wie Moses große Schwester aus der Ferne zuguckt und sieht, dass eine Tochter des Pharao das Baby entdeckt und voller Mitleid auf den Arm nimmt. Und die Schwester reagiert blitzschnell, sie rennt zur Pharaos Tochter und sagt, soll ich dir also eine hebräische Ersatzmutter besorgen, die dieses Kindchen großziehen kann? Und die Pharaos Tochter ist ganz dankbar dafür, und so kommt Mose nach wenigen Tagen wieder in die heimische Stube. Er kommt wieder ins vertraute Kinderbettchen zurück. Wertvolle Jahre zu Hause, und das mit amtlicher Erlaubnis. So sind Gottes Wege. Aber schließlich, als Mose groß geworden war, wie 2. Mose 2, Vers 11 sagt, als er groß geworden war, lässt ihn die Königstochter ins Schloss holen. Hier bekommt er jetzt eine exzellente Ausbildung, geschliffene Manieren. Hier lernt er sicherlich einige Intellektuelle des Reiches kennen, er lernt Fremdsprachen und er lernt die Ränkespiele der Macht. Er kriegt ja vieles mit dort, und das ist alles hilfreich für seine künftige Aufgabe. So bereitet Gott ihn vor. Hier lebt Mose mit den Privilegien des Herrscherhauses, aber auch unter den Einflüssen der Ideologien und der Religionen dort. Was beschützt ihn in dieser Zeit? Das sind mit Sicherheit die Gebete der Eltern. Und das ist letztlich Gott selbst, der ihn beschützt, der über ihm wacht. Und dass er geschützt wird in seinem Herzen, in seinem Denken, das sehen wir daran, wie Mose reagiert, als er schließlich selbst entscheiden muss. Die Karriere ist vorgezeichnet. Die Weichen sind auf ägyptischen Staatsdienst gestellt, vielleicht eine diplomatische Karriere, vielleicht eine wissenschaftliche Laufbahn in der ägyptischen Hieroglyphenforschung oder was auch immer. So viele Möglichkeiten. Und dann heißt es hier in Vers 24 mit voller Wucht: Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten. Verstehen Sie, was das heißt? Spüren Sie, welcher Machtkampf hier in Moses Herzen getobt haben muss? Die Privilegien, der herausgehobene Status als Adoptivsohn des Königshauses, der Luxus des ägyptischen Hofes, die glänzenden Zukunftsaussichten, stand alles vor ihm. Und wogegen tauscht er das ein? Das sagt uns Vers 25. Wogegen tauscht er das ein? Er wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben. Und so überwindet Mose im Glauben, und das ist das Dritte, die Macht der Trägheit. Der Glaube überwindet die Macht des Todes, der Glaube überwindet die Macht der Herrscher, und das Dritte und Letzte, der Glaube überwindet die Macht der Trägheit. Wenn es nach dem Trägheitsgesetz gegangen wäre, dann wäre Mose an den Zuckertöpfen der Macht, an den Zuckertöpfen des ägyptischen Wohlstands kleben geblieben. Wenn es menschlich, allzu menschlich gelaufen wäre, dann hätte Mose sich bei Hofe so heimisch gefühlt, dass er sich innerlich immer weiter von seinem Gott und seinem Volk Israel entfernt hätte. Das wäre menschlich ganz normal gewesen, nach dem Trägheitsgesetz. Und so genial Gottes Lösung war einerseits, dass er den Mose ausgerechnet von der Pharao-Tochter finden ließ und Mose diese exzellente Ausbildung und Erfahrung sammeln konnte für später, so genial das von Gott her war, so sehr musste auch der Teufel darin seine Chance sehen. Wenn er den Mose nur dazu bringen könnte, seinen menschlichen Bedürfnissen nachzugehen. Wenn man den Mose nur dazu bewegen könnte, sein kritisches Denken einzustellen. Wenn man ihn nur dazu bringen könnte, dass er im Gebet nachlässig würde und dass er die Wurzeln seines Lebens, seine Herkunft, sein Volk, dass er diese Wurzeln immer mehr eintrocknen ließe. Wenn man ihn dazu brächte, dann hätte man den Mose schon fast gefällt. Und dann hätte Mose es vorgezogen, wie hier steht, eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben. Worin bestand die Sünde? In dem guten Leben, das er bei Hofe führte? In den Privilegien, die er genoss? Bedenken Sie, Josef hatte Jahrhunderte vorher am selben Hof gelebt, ohne sich zwangsläufig zu versündigen. Das war nicht der Punkt. Hier steht nicht, und ich bitte Sie, das ganz genau zu sehen, hier steht nicht, er verzichtete auf die Sünde des Genusses, so als ob der Genuss als solcher die Sünde wäre, das steht hier eindeutig nicht. Natürlich sollen wir maßvoll leben, das ist klar, wir sollen keine Völlerei betreiben, aber verantwortliches Genießen ist auch etwas, was der Schöpfer uns manchmal schenkt. Und das ist nicht der Punkt, das war bei Mose nicht das Problem, dass er genoss. Worin hätte seine Sünde bestanden, müssen wir fragen, wenn er am Hof geblieben wäre? Und hier hilft uns noch einmal Apostelgeschichte 7, Vers 25. Da wird nämlich deutlich, dass Mose zu einer Zeit, als er den Bruch mit dem Königshaus noch nicht vollzogen hatte, also als er noch nicht klar gemacht hat, ich gehe wieder zurück, zu einem Zeitpunkt vorher schon, da spürte Mose die Berufung, Zitat, dass Gott ihnen, den Israeliten, durch seine Hand Rettung bringen würde. Wir wissen nicht, wie Gott ihm diese Berufung mitgeteilt hat, aber auf alle Fälle schon in ägyptischen Diensten weiß Mose, dass Gott ihn in seinen engeren Dienst rufen will. Die Berufung in der Wüste kam ja erst viel später. Entscheidend ist, Mose wusste oder ahnte zumindest, Gott will ihn gebrauchen für sein Volk Israel. Und von daher dürfte Mose auch klar geworden sein, welchen Sinn diese Eliteausbildung bei Hof haben sollte. Und so stand Mose vor einer ganz klaren Alternative. Entweder ich gehorche Gott und stelle mich zu seinem Volk, oder ich bleibe dauerhaft in ägyptischem Lohn und Brot und lasse Gottes Auftrag links liegen. Und das wäre die Sünde gewesen. Das wäre die Sünde gewesen, Gottes Auftrag verleugnen, gegen Gottes Willen am Hofe bleiben. Und dann hätte Mose in der Tat den Genuss der Sünde haben können, nämlich den Genuss, der aus dieser Sünde des Ungehorsams folgte. Und dann hätte er den ägyptischen Hof weiter genießen können, als Folge der Sünde nicht weggegangen zu sein. Aber was hätte damit am Ende von Mose gewonnen werden können? Schauen Sie. Vers 25 stößt uns mit drei kleinen Wörtchen darauf. Die müssen Sie sich ganz dick unterstreichen auf Ihrem Zettel. Da steht, er wollte lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben. Aller Genuss dieser Welt dauert nur eine Zeit lang. Nie mehr. Und wie viele verschleudern um eines kurzfristigen Genusses willen die großen Ziele, die Gott eigentlich für sie vorgesehen hat. Und sie werden zu Sklaven ihrer Trägheit und ihrer Selbstzufriedenheit. Nicht so Mose, nicht so der Glaube. Der Glaube besiegt die Macht der Trägheit. Und diesen Glauben will Jesus uns schenken. Und den brauchen wir auch. Denn die Macht der Trägheit, die bedroht und versucht uns doch nicht weniger als den Mose. Wir kommen doch auch immer wieder in Situationen hinein, wo wir uns entscheiden müssen. Wo wir uns entscheiden müssen, bin ich bereit, dem Herrn zu dienen? Bin ich bereit, seinem Willen wirklich zu folgen? Bin ich bereit, seinen Projekten den Vorzug zu geben? Und zwar auch dann, wenn es für mich bedeutet, auf den einen oder anderen Genuss zu verzichten. Wenn es für mich bedeutet, den einen oder anderen Plan aufzugeben, die eine oder andere Sicherheit. Wenn es für mich heißt, das eine oder andere Privileg aus der Hand zu geben, auf die eine oder andere Bequemlichkeit zu verzichten, bin ich auch dann bereit, dem Herrn zu dienen. Das sind ja gar nicht immer die großen Weichenstellungen, wie im Fall des Mose. Manchmal sind es große Weichenstellungen. Wenn einer plötzlich merkt, durch meinen Beruf komme ich ständig mit Gottes Geboten in Konflikt. Ich verdiene zwar gut, aber ich muss ständig lügen und krumme Touren machen. Und dann schlägt das Gewissen und dann steht er vor der Frage, kann ich das überhaupt so weitermachen? Oder meine Arbeit hält mich ständig davon ab, in den Gottesdienst zu kommen und mir Zeit für Gottes Wort und seine Gemeinde zu nehmen. Da muss ich mich fragen, wie lange kann das noch so gehen? Oder muss ich etwas ändern in meinem Leben? Bei Mose ging es so weit, dass seine gesamte Existenz massiv verändert wurde. Manchmal zeigt die Macht der Trägheit ihre Fratze, aber auch in Situationen, die scheinbar harmlos sind. Wenn in einem Gespräch die Christen allgemein angegriffen und lächerlich gemacht werden, zum Beispiel, und unsere Überzeugung, dann sagt die Trägheit, halt den Mund jetzt. Du machst dich nur unbeliebt, du setzt dich in ein schlechtes Licht. Aber der Glaube erinnert uns an das, was hier in Vers 25 steht. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben. Drei Beispiele. Heute Morgen, wie gesagt, in 14 Tagen setzen wir fort. Drei Beispiele, die für uns eine ganz große Ermutigung sein können, für die Machtproben, in die wir in unserem Alltag immer wieder hineingeworfen werden. An Mose, an Abraham und an Moses Eltern sehen wir das. Der Glaube besiegt erstens die Macht des Todes. Das waren Abraham und seine Nachfahren. Isaac, Jakob und Josef. Der Glaube zweitens besiegt die Macht der Herrscher. Das haben wir an Moses Eltern sehen können. Und schließlich, der Glaube besiegt die Macht der Trägheit. Das konnten wir an Mose studieren. Der Trägheit, die sich an diesen vergänglichen Dingen festbinden lässt und um einer kleinen Zeit willen, die wir das jetzt ein bisschen genießen können, alles dran gibt, was Gott mit uns vorhat. Mose, Abraham, Moses Eltern, wie war das möglich? Wo liegt, wenn Sie so wollen, das Erfolgsgeheimnis des Glaubens? Der Hebräerbrief gibt uns ganz schlicht die Antwort. Warum haben Sie so gehandelt? Durch den Glauben. Das ist alles. Diese Menschen, heißt das, die haben Gott beim Wort genommen. Die haben ein festes Vertrauen gesetzt auf die Zusagen, die Gott uns hier in der Bibel gibt. Die haben Gott bei seinem Wort genommen. Und jeder, der Gott darum bittet und sagt, Herr, schenke mir diesen Glauben, den wird Gott nicht umsonst bitten lassen. Jeder, der bereit ist, sich vor ihm zu beugen, dem will Gott diesen Glauben schenken, den können wir ja nicht selber machen. Und für uns hat sich dieser heilige Gott ja dann noch viel deutlicher gezeigt, durch seinen Sohn Jesus Christus, der noch so viel weiter auf uns zugegangen ist und hat gesagt, du kannst dem Vater im Himmel vertrauen. Und alles, was dich von ihm trennt, alles, was deine Schuld und dein Unglaube kaputt gemacht hat, das wird alles aufgehoben und getilgt und getragen und gesühnt, dadurch, dass der Herr am Kreuz für uns stirbt und dass er alle Strafe auf sich nimmt und dass wir jetzt zu ihm kommen dürfen und sagen, Herr, vergib mir. Herr, ich kann von mir aus nicht glauben. Ich kann mich von mir aus nicht besser machen. Aber ich bitte und bettle dich an, gib mir dein Erbarmen und deine Vergebung und schenke mir dieses lebendige Vertrauen zu dir und zum Vater im Himmel. Und schon Mose durfte das so begreifen. Der heilige, lebendige Gott, das ist zugleich der persönliche Gott, der uns in Jesus begegnet ist. Und dieser heilige, persönliche Gott ist die größte Wirklichkeit, die es gibt. Die größte Wirklichkeit, die es gibt. Und alle anderen vermeintlichen großen Wirklichkeiten, die verblassen dagegen. Und das Abendmahl, das wir heute miteinander feiern, das ist ein Zeichen dafür. Ein Zeichen dafür, das uns daran erinnern will, so wirklich ist Gott. So wirklich, wie wir dieses Brot brechen und diesen Wein trinken, so wirklich hat Jesus sein Leib und Blut für uns gegeben. Und so wirklich, wie wir diese Elemente in unseren Mund aufnehmen und gewissermaßen in unseren Körper aufnehmen, so wirklich will der lebendige Gott Gemeinschaft mit uns haben und in einer echten persönlichen Verbindung mit jedem Leben, der ihn anruft und ihm vertraut. Das führt uns das Abendmahl vor Augen und ruft es uns in Erinnerung. Und das hatte auch Mose begriffen. Gott ist die größte Wirklichkeit. Wenn ich ihn habe, habe ich alles. Und wenn er mir fehlt, habe ich nichts. Und vor dieser Wirklichkeit, da verblasste die ganze Bedrohlichkeit des Pharaos und seiner Schätze und seiner Heere und seiner ganzen Entourage und seiner ganzen Paläste. Das war zwar sichtbar, das war irgendwo da, aber es konnte trotzdem gegen den lebendigen Gott nichts ausrichten. Denn am Ende sorgt er, der heilige Gott, dafür, dass die Machtproben des Glaubens für seine Kinder gut ausgehen. Ganz gleich, ob es sich um die Macht des Todes handelt oder um die Macht der Herrscher oder um die Macht der Trägheit oder all die anderen Mächte, die noch an unserem Leben ziehen und zerren. Am Ende siegt immer der Glaube. Am Ende, sagt der Hebräerbrief, siegt immer der Glaube. Und das liegt nicht daran, dass wir selbst so einen starken Glauben hätten, sondern das liegt einzig daran, dass der Herr Jesus Christus, an den wir uns klammern, dass er immer das letzte Wort behält. Und wenn du ihn hast und wenn du auf ihn baust und wenn du ihn anrufst und dich an ihn wendest, dann wirst du wirklich geborgen sein, heute und in alle Ewigkeit. Amen.